ARD.
Erstmals über 1 Million Wohnungslose in Deutschland, was die Gründe dafür sind.
Der Kampf gegen das Rauchen. Die Weltgesundheitsorganisation nimmt auch Vapes ins Visier.
Und Rechenpower made in Germany, wie uns ein neues Rechenzentrum unabhängiger machen soll.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen am Dienstag, den 18.11. Heute leider ohne Philipp, denn der ist krank. Gute Besserung hier nochmal an der Stelle. Und dafür ist dann Uli eingesprungen.
Jo, ich bin hier. Guten Morgen auch von mir und auch von mir gute Besserung an Philipp.
Jawohl. Ich steige direkt mal ein mit dieser Schlagzeile von gestern. Und zwar, in Deutschland sind so viele Menschen wohnungslos wie noch nie. In Zahlen heißt das, in Deutschland hatten im vergangenen Jahr mehr als 1 Million Menschen keine Wohnung. Die müssen also irgendwie gucken, wo sie schlafen, duschen, essen und alles machen können.
Genau, und diese Zahl, die kommt von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und das ist eine Hochrechnung, weil so ganz genau kann man Wohnungslose nicht zählen. Und es gibt dazu auch noch eine Dunkelziffer. Aber eines kann man wohl sehr genau sagen, es sind nämlich deutlich mehr als noch im Jahr davor. Und deswegen wollen wir jetzt mal drauf gucken, warum gibt es eigentlich immer mehr Wohnungslose und was kann dagegen getan werden?
Bevor wir da in die Tiefe gehen, müssen wir nochmal eben zwei Begriffe klären. Also der Unterschied war mir tatsächlich vor unserer Recherche auch gar nicht so ganz klar. Es gibt ja wohnungslos und es gibt obdachlos. Wohnungslos sind Menschen, die keine eigene Unterkunft haben, die vielleicht notfallmäßig auf der Couch, zum Beispiel von bekannten Freunden, Familienmitgliedern oder so, schlafen oder auch in Notunterkünften.
Ja, und dann gibt's aber auch Menschen, die gar kein Dach über dem Kopf haben und auf der Straße schlafen müssen und die sind dann eben obdachlos. Das waren im letzten Jahr auch etwa 56.000 Menschen und auch das sind etwa 2.000 mehr als noch im Jahr davor.
Wohnungslos ist zum Beispiel Udo Postler aus Berlin. Der hatte Mietschulden und hat dadurch dann seine Wohnung verloren. Und jetzt verbringt er die Tage damit, darauf zu warten, dass er ab 18 Uhr in die Notunterkunft kann.
Ich fahre durch die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann gucke ich immer wieder dutzende Male auf die Uhr, wie lange noch. Und das jeden Tag inklusive Wochenende. Und das sind ja dann immerhin 10 Stunden, die man zubringen muss. Und dann wird man sehr kundig, was öffentliche Verkehrsmittel betrifft und so weiter.
Also bei Udo Postler waren es Mietschulden, die ihn auf die Straße gebracht haben. Aber die Frage ist ja, warum haben immer mehr Menschen keine Wohnung? Experten sagen, der Hauptgrund ist, dass es immer weniger bezahlbare Wohnungen gibt. In Großstädten waren bezahlbare Mieten ja sowieso schon ein Problem, das wissen wir. Aber das betrifft jetzt auch immer mehr mittelgroße und kleinere Städte.
Außerdem werden auch staatliche Hilfen gekürzt, sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe. Und das führe dann eben auch dazu, dass viele nicht mehr genug Geld für die Miete haben oder generell einfach tiefer in die Schuldenfalle rutschen.
Das sind Menschen mit multiplen Problemlagen. Meist ist es nicht nur das Fehlen einer Wohnung, sondern häufig spielen Vereinsamung, Verarmung, Isolation, Krankheiten, psychische Erkrankungen und in der Konsequenz häufig auch ein Missbrauch von Alkohol oder Drogen eine Rolle.
Das sagt Benjamin Müller. Er leitet in Leipzig die Leipziger Oase. Das ist ein Tagestreff für wohnungslose Menschen.
Betroffen sind ganz verschiedene Gruppen, neben Erwachsenen, nach Trennungen oder Scheidungen zum Beispiel, auch viele junge Leute, die aus dem Elternhaus raus wollen, aber dann eben vielleicht nichts Bezahlbares finden und dann auf der Straße landen. Und dann gibt es ja auch noch viele, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen und eben die ganze Zeit in Notunterkünften wohnen müssen. Tatsächlich ist es so, dass der größte Teil der Wohnungslosen, nämlich über 80%, keinen deutschen Pass hat.
Und dann spielen auch psychische Erkrankungen oft eine Rolle. Ob die jetzt dazu beigetragen haben, dass jemand überhaupt auf der Straße gelandet ist oder ob die Menschen krank werden durch die Straße, ist natürlich unterschiedlich. Aber wir sehen, es gibt nicht nur den einen Grund, warum Menschen wohnungslos werden.
Genau, und deshalb ist es eben auch schwierig, allen Fällen zu helfen, das sagt Benjamin Müller von der Leipziger Oase.
Wohnungslosigkeit zu betrachten ist nie nur ein Block, sondern im Bereich Wohnungslosigkeit gibt es verschiedene Milieus, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Abhängigkeiten und all das führt dazu, dass, wenn man das alles zusammendenkt, es nicht gelingt. Man muss individueller, kleinteiliger an die Thematik der Menschen rangehen.
Wir haben eben ja schon mal die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zitiert und die sieht zum Beispiel auch die Reformen beim Bürgergeld kritisch. Da werden ja die Sanktionen verschärft für Menschen, die zum Beispiel Termine nicht einhalten und da könnte es am Ende ja sogar so weit kommen, dass alle Leistungen gekürzt werden, also zum Beispiel auch die Zahlungen für die Miete.
Eigentlich hat die Bundesregierung das Ziel, dass es bis 2030 zumindest keine Obdachlosigkeit mehr geben soll. Das ist jetzt keine neue Idee, die hatte schon die Vorgängerregierung. Und da gibt es auch einen Plan mit mehr als 30 verschiedenen Maßnahmen. Aber Experten sind da ziemlich skeptisch, dass sich das auch umsetzen lässt.
Ja, aber jeder Einzelne von uns kann auch schon ein bisschen was machen. Das sagt Benjamin Müller vom Tagestreff für wohnungslose Menschen in Leipzig.
Dass man diese Menschen als Mitmenschen wahrnimmt, dass man mit ihnen spricht. Es ist auch eine mögliche Hilfe, Geld zu geben. Aber ich finde, der soziale Kontakt, das Gespräch, das Miteinander in den Austausch zu kommen, ist der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme.
In Genf, in der Schweiz, da findet gerade ein Treffen statt der Weltgesundheitsorganisation, an dem auch über 180 Staaten aus aller Welt teilnehmen. Diese Staaten sind nämlich alle Teil der sogenannten Anti-Tabak-Konvention und gemeinsam wollen die Länder und die WHO überlegen, wie man die Zahl der Raucherinnen und Raucher weltweit weiter reduzieren kann.
Genau, weiter reduzieren nämlich deshalb, weil in den letzten Jahrzehnten ja schon, kann man sagen, eine Menge passiert ist. Seit 2005 ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher weltweit von 29 immerhin auf 20% gesunken. Hier in Deutschland ist ja auch viel passiert, um dem Rauchen den Kampf anzusagen. Also es gibt zum Beispiel strengere Raucherschutzgesetze als früher. In Restaurants oder Bars ist Rauchen in vielen Bundesländern verboten und Werbung für Tabak sieht man auch kaum noch. Und auch das ist größtenteils verboten worden. Also es hat sich schon ein bisschen was getan.
Aber es wird natürlich weiterhin geraucht und das hat Auswirkungen. Die Deutsche Krebsliga sagt, dass jedes Jahr etwa 127.000 Menschen in Deutschland an den Folgen von Tabakkonsum sterben. Jeder fünfte Todesfall durch Krebs sei darauf zurückzuführen. Und Krebs ist ja auch nur eine von vielen Krankheiten, deren Ursache im Rauchen liegen kann. Da gibt es ja auch noch sowas wie COPD oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Verstopfungen der Gefäße, also Schlaganfall, Herzinfarkt. Auch das kann seine Ursache im Rauchen haben.
Und ein weiterer Aspekt: Weltweit werden 4,5 Billionen Kippen weggeschmissen und die verschmutzen natürlich die Umwelt. Und deshalb reichen die ganzen Maßnahmen, die die Länder bislang umgesetzt haben, der WHO nicht. Die will mehr bzw. weniger Raucher und vor allem will sie auch den sogenannten Vapes den Kampf ansagen, also diesen kleinen elektronischen Verdampfern.
Ja, genau mit diesen Dingern will die Tabakindustrie ja vor allem junge Menschen ansprechen, so wie die hier, die wir in Köln getroffen haben.
Ich habe das halt besonders halt auch beim Sport gemerkt, sehr, sehr schnell, dass mir dann die Luft ausging und so weiter. Aber wenn ich besonders gestresst war, habe ich trotzdem immer weiter dazu gegriffen.
Ich habe angefangen zu vapen, als ich im Ausland war, in Irland. Da sind Vapes billiger als Zigaretten. Und nehme ab und zu mal als Abwechslung vom Geschmack einfach mal eine Vape statt Kippe.
Klar, es schmeckt halt besser als Zigaretten oder so, aber gibt mir halt nichts.
Eine Idee der WHO ist jetzt, die Geschmacksstoffe in den Vapes zu verbieten. Da gibt es ja alles Mögliche, ne? Von fruchtig bis süß, wie Gummibärchen, Zuckerwatte, alles irgendwie mit dabei. Und ohne diese Geschmäcker wären die Dinger unattraktiver, meint die WHO.
Sie will aber auch den klassischen Rauchern die Freude am Rauchen weiter verderben. Die normalen Kippen dominieren den Markt nämlich immer noch zu 90%. Deshalb gibt es den Vorschlag der WHO, Filter und Filterzigaretten zu verbieten, damit auch normale Zigaretten weniger gut schmecken und noch unattraktiver werden. Aber die WHO kann sowas eben nur vorschlagen. Umsetzen müssen es am Ende die Länder, die die Anti-Tabak-Konvention unterschrieben haben.
Ja, und die gehen mit dem Thema Rauchen sehr unterschiedlich um. Die WHO kritisiert zum Beispiel Deutschland dafür, dass hier zu wenig gemacht wird, um die Zahl der Raucherinnen und Raucher ganz runterzukriegen. Die Steuern auf Kippen, die seien zu niedrig und auch die Idee, die Verpackungen einheitlich und unattraktiver zu machen, also ohne Logos, ohne Farbe und so weiter, die ist auch noch nicht umgesetzt worden.
Dass die Tabakindustrie das alles anders sieht, das ist logisch. Die WHO, die befürchtet deshalb, dass die Hersteller versuchen könnten, die Länder mit Lobbyarbeit zu beeinflussen. Sie hat deshalb auch explizit davor gewarnt, dass sie keine Tabaklobbyisten in ihren Delegationen bei der Konferenz jetzt in Genf zulassen sollen.
Unsere Kurznachrichten.
Der UNO-Sicherheitsrat unterstützt mit einer Resolution den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Trump. In dem Abkommen steht unter anderem, dass eine Truppe aus internationalen Soldaten die Waffenruhe in Gaza absichern soll. Auch ein möglicher künftiger Palästinenserstaat wird in dem Entwurf erwähnt. Von den insgesamt 15 Mitgliedern haben außer Russland und China alle für die Resolution gestimmt. Die Terrororganisation Hamas lehnt die UNO-Resolution ab.
In der Türkei ist jetzt auch der Vater einer Familie aus Hamburg gestorben, nach seiner Frau und den zwei Kindern. Über die Gründe für die Todesfälle wird weiter spekuliert. Ermittler haben erst eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Sie gehen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach, die in dem Hotel der deutschen Urlauber offenbar zur Reinigung benutzt wurden. Mehrere Menschen wurden festgenommen.
Vielleicht habt ihr das Spiel ja gesehen, anders als ich. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gestern Abend gegen die Slowakei richtig abgeliefert. 6-0 stand es am Ende und mit dem Offensivfeuerwerk, das sie da abgefeuert haben, hat sich die deutsche Mannschaft das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Die findet ja in den USA, in Kanada und in Mexiko statt.
Und noch eine Nachricht aus dem Louvre mal wieder. Im Louvre-Museum in Paris haben nämlich zwei TikToker für ein paar Minuten ihr eigenes Bild an die Wand gehängt. Das Museumspersonal hat das dann entdeckt und der Louvre will die zwei Männer aus Belgien jetzt auch anzeigen. Zuletzt war der Louvre in den Schlagzeilen, weil Diebe Schmuck im Wert von rund 88 Millionen Euro geklaut hatten.
Deutschland und Europa werden ja häufig dafür kritisiert, dass sie zu abhängig von anderen großen Staaten sind. Also beim Gas war ja lange Zeit Russland der Hauptlieferant. Bei der Chipproduktion für Computer verlassen wir uns oft auf China. Und in Sachen Verteidigung und auch bei der Speicherung von Daten sind die USA immer noch für uns unersetzbar. Aber die Betonung liegt auf noch, weil zumindest was diesen letzten Punkt angeht, soll sich etwas ändern.
Ja genau, in Lübbenau, mitten im Spreewald in Brandenburg, entsteht eines der größten IT-Projekte in Deutschland. Die Schwarzgruppe, also die Mutter von Lidl und Kaufland, investiert 11 Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum. Für die Nerds unter euch, da sollen bis zu 100.000 KI-Spezialchips laufen, sogenannte GPUs.
Ja, und für alle anderen, also zum Beispiel für Tanja und mich, die keine Nerds sind und davon überhaupt nichts verstehen. Genau. Das Gelände in Brandenburg in der Lausitz soll ungefähr so groß werden wie 24 Fußballfelder. Mit einer späteren Anschlussleistung von 200 Megawatt. Und das ist so viel Strom, wie eine mittelgroße Stadt braucht.
Boah, schon ordentlich.
Wir gucken uns mal an, warum wir alle und nicht nur die Brandenburger was von diesem Rechenzentrum haben.
Ja, also der Standort wird nicht nur interne Daten von Lidl und Kaufland speichern, also zum Beispiel Bezahlvorgänge, Bestellungen oder so Programme, die die haben, mit denen Kunden gebunden werden sollen. Er soll auch externen Unternehmen Cloud- und Rechenleistung anbieten. Also das betrifft zum Beispiel Startups, die KI trainieren, ist ja auch wichtig für uns, Behörden, die europäische Server wollen, weil die sicherer sein, oder Unternehmen, die sensibel mit Kundendaten umgehen müssen.
Und das bedeutet dann für Millionen Kundinnen und Kunden, dass ihre Einkaufsdaten, die App-Daten, Lieferketteninfos oder Zahlungsdaten in Zukunft dann womöglich auf einer europäischen Infrastruktur gespeichert werden. Datenschutzfreundlicher und vor allem unabhängig von den Big-Tech-Konzernen in den USA. AWS von Amazon ist ja so ein riesiger Anbieter zum Beispiel von Cloud-Diensten. Google Cloud kennen auch viele. Aber da drüben sind die Datenschutzregeln eben nicht so streng wie bei uns in der Europäischen Union.
Ja, um nochmal deutlich zu machen, wie da bisher die Verhältnisse so sind. Deutschland ist zwar europaweit führend bei Rechenzentren, aber die USA verfügen über rund 40 Gigawatt Rechenzentrumleistung. Und das ist etwa das 15-fache des deutschen Niveaus. Also schon noch ordentlich mehr. Und wenn wir in der KI-Welt irgendwie mithalten wollen, die ja unglaublich viel Rechenleistung braucht, dann brauchen wir genau solche Projekte wie in Lübbenau in Brandenburg.
Und ein Nebeneffekt von diesem Rechenzentrum ist übrigens auch die entstehende Abwärme. So Rechenleistungen der Server, die produzieren ja richtig viel davon, also Wärme. Und diese Wärme aus Lübbenau, die soll genutzt werden. Sie soll ins Fernwärmenetz eingespeist werden und so in Zukunft bis zu 75.000 Haushalte versorgen. Übrigens, dieses ganze Ding wird auf einem ehemaligen Braunkohlegelände gebaut. Also auch die Symbolwirkung ist klar für den Strukturwandel in der Lausitz.
Ja genau, von der Kohle zur KI quasi.
Genau, so, was aufgefallen ist, über Nacht ist es echt kalt geworden in Deutschland. Man merkt so, ganz allmählich klopft bei uns der Winter an. Boah. Unangenehm. Also ich finde es nicht so schlimm wie andere, da kriegen ja Leute wirklich Gänsehaut, aber das war, haben viele von euch wahrscheinlich erkannt, ein Eiskratzer auf der Autoscheibe des Autos. Hier bei mir in Mönchengladbach ist es auch richtig frostig geworden, alle Autos sind zugefroren.
Ja, das Geräusch ging noch, weil voll langsam, ne? Wann wird denn der fertig, wenn du ganz zu hast? Also ich kratze viel schneller und radikaler, damit ich auch fertig werde. Musste ich heute früh aber nicht, nochmal Glück gehabt. Wobei das Schlimme am Kratzen ist ja nicht nur der Sound, ne? Ich kriege immer voll kalte Finger, das hasse ich.
Ja, es gibt auch so Kratzer, wo du schon der Handschuh
ist. Ja, genau.
Es gibt. Wir haben noch ein bisschen Wissen to go für euch zu diesem Thema. Eis auf Autoscheiben kann sich nämlich auch bei Plusgraden schon bilden, weil Glas bei klaren Nächten schneller Wärme abstrahlt als die Umgebungsluft. Und die Scheibenoberfläche, die sinkt dadurch unter den Gefrierpunkt. Also die Feuchtigkeit aus der noch relativ milden Luft, die kondensiert dann auf der kalten Scheibe und gefriert sofort auch bei Plusgraden.
Super, habt ihr euch jetzt alle gemerkt, oder? Ist nicht Wissen to go, das Klugscheißerwissen.
Stimmt.
Könnt ihr heute, also wenn ihr es euch merken konntet, mal den Kollegen in der Kaffeeküche um die Ohren hauen.
Genau, macht das und dann hören wir uns gerne morgen wieder. Wir beide sind dann wieder für euch da. Bis dahin, tschüssi.
Macht's gut, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.